Der Sturz von Assad in Syrien war eine große Sache, aber wir können nicht zulassen, dass er andere wichtige Nachrichten aus dem Nahen Osten überschattet. Und es wurde ein neues Abkommen zur Bildung des größten Handelsblocks der Welt unterzeichnet. Wie der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, vor ein paar Jahren in unserem Printmagazin der Posaune schrieb, wird dies ihr Leben dramatisch beeinflussen. All das und noch mehr werden wir in der heutigen Ausgabe von Trumpet World beleuchten. Das Weltgeschehen in Syrien ändert sich schnell. Nach dem Rauswurf von Bashar Assad am vergangenen Wochenende haben wir in der Mittwochsendung mit dem Nahost-Korrespondenten der Posaune, Mahilo Zekic, ein Update vorgenommen. Ich möchte heute zunächst mit Mahilo sprechen, um den neuesten Stand zu erfahren. Ich denke, eines der wichtigsten Themen der letzten Tage war das israelische Engagement in Syrien.
Anstatt Ihnen das Thema vorzustellen, überlasse ich das lieber Premierminister Benjamin Netanyahu.
Dies ist ein historischer Tag für den Nahen Osten. Der Zusammenbruch des Assad-Regimes, der Tyrannei in Damaskus, bietet große Chancen, ist aber auch mit erheblichen Gefahren verbunden. Dieser Zusammenbruch ist eine unmittelbare Folge unseres entschlossenen Vorgehens gegen die Hisbollah und den Iran, die Hauptunterstützer Assads. Er hat eine Kettenreaktion all derer ausgelöst, die sich von dieser Tyrannei und ihrer Unterdrückung befreien wollen. Das bedeutet aber auch, dass wir gegen mögliche Bedrohungen vorgehen müssen. Eine davon ist der Zusammenbruch des Truppenentflechtungsabkommens von 1974 zwischen Israel und Syrien. Dieses Abkommen hatte 5 Jahre lang Bestand. Letzte Nacht ist es zusammengebrochen. Die syrische Armee hat ihre Stellungen aufgegeben. Wir haben der israelischen Armee den Befehl gegeben, diese Stellungen zu übernehmen, um sicherzustellen, dass sich keine feindlichen Kräfte direkt an der Grenze Israels einnisten. Dies ist eine vorübergehende Verteidigungsstellung, bis eine geeignete Lösung gefunden ist. Ebenso senden wir eine Hand des Friedens an all jene jenseits unserer Grenze in Syrien, an die Juden, die Kurden, die Christen und die Muslime, die in Frieden mit Israel leben wollen. Wir werden die Ereignisse sehr aufmerksam verfolgen. Wenn wir mit den neuen Kräften, die in Syrien entstehen, nachbarschaftliche Beziehungen und friedliche Beziehungen aufbauen können, ist das unser Wunsch. Aber wenn nicht, werden wir alles tun, um den Staat Israel und die Grenzen Israels zu verteidigen.
Das war ein Video, das er bei einem spontanen Zwischenstopp auf den Golanhöhen im Norden Israels aufgenommen hat, als bekannt wurde, dass das Assad-Regime am Ende ist. Und das war ein ziemlich heftiger Clip. Er packte eine Menge hinein, aber im Grunde fasste er alles zusammen, was Israel in den letzten Tagen getan hat, um sich auf die Ereignisse in Syrien vorzubereiten oder mit ihnen umzugehen. Wie Netanyahu erwähnte, rückten die israelischen Verteidigungskräfte über die Grenze in einen Teil der Golanhöhen ein, der zu Syrien gehört, um Stellungen zu übernehmen, die die syrische Armee wieder aufgegeben hatte, um zu verhindern, dass eine beliebige feindliche Kraft sie einnimmt. Seitdem hat es einige Vorstöße gegeben und man darf nicht vergessen, dass die Golanhöhen selbst nicht so weit von Damaskus entfernt sind. Viele Leute haben sich gefragt, ob Israel bis nach Damaskus vordringen wird. Sie haben das dementiert. Sie haben gesagt, dass sie so weit gegangen sind, wie sie gehen werden, was eine tatsächliche Truppenbewegung betrifft. Das heißt aber nicht, dass sie nicht auch andere Manöver in der Region durchführen, um für ihre Sicherheit zu sorgen, vor allem Luftangriffe auf Hunderte von Zielen, die zum Arsenal der offiziellen syrischen Armee gehörten. Dazu gehören die Versenkung eines Großteils der ohnehin schon kleinen syrischen Marine, Angriffe auf Standorte, die mit der Entwicklung chemischer Waffen zu tun haben, und sogar ganze Staffeln von Kampfflugzeugen. Israel will nicht, dass sie die Kontrolle darüber erlangen. Aber, wie Sie aus den Worten Netanjahus entnehmen können und wie wir bereits beim letzten Mal besprochen haben, sind diese neuen Gruppen, die in Syrien an die Macht kommen, nicht gerade vertrauenswürdig. Vor den Fernsehkameras sagen sie zwar die richtigen Dinge, aber ein Dschihadist ist immer noch ein Dschihadist. Vielleicht war es ihr erstes Ziel, Syrien zu erobern. Vielleicht hatten sie die meiste Zeit nicht die Überschwemmung der Al-Aqsa im Sinn. Das heißt aber nicht, dass das nicht irgendwann ihr Ziel war. Und wir haben zum Beispiel Clips von HTS-Kräften gesehen, in denen sie sagen, Damaskus sei das eine, Jerusalem und Mekka das andere. Israels Antwort, ist zwar sehr selbstbewusst und offensichtlich stellt sich ihnen niemand in den Weg, aber sie halten mehr oder weniger den Atem an, um zu sehen, was als nächstes passiert.
Und die Vereinigten Staaten haben sich auch eingeschaltet, nehme ich an. Ist die Aufteilung so, dass Israel sich mehr auf syrisches Militärgerät konzentriert, das von der syrischen Assad-Armee übrig geblieben ist, während die Vereinigten Staaten sich auf Ziele des Islamischen Staates konzentrieren?
Das ist ein interessanter Aspekt, wenn man die Massenbefreiung von Gefangenen betrachtet, die er durchführt. Ich meine, die Fernsehkameras fangen die unschuldigen jungen Mädchen ein, die wegen falscher Äußerungen in den sozialen Medien eingesperrt werden und so weiter. Aber wir sprechen hier von Tausenden von Menschen. Und zumindest zu Zeiten des Assad-Regimes gab es in diesen Gefängnissen etwa 10.000 Gefangene von ISIS aus früheren Kriegsphasen. Wenn also die HTS die Gefängnisse pauschal freigibt, könnten wir ein Wiederaufleben des Islamischen Staates erleben, ich weiß es nicht. Aber es ist sicherlich die beste Chance, die sie seit langem hatten.
Und ich denke, es lohnt sich auch, eine Minute über den Zustand dieser Gefängnisse nachzudenken. Ich meine, wir haben in der letzten Woche eine Menge ziemlich schockierender Bilder von den Foltereinrichtungen für Assad in Syrien gesehen. Das zeigt, wie verkommen die Menschen sind, die sich gegenseitig auf diese Weise behandeln.
Weil Syrien so isoliert ist und nicht unbedingt eine direkte Bedrohung für viele westliche Länder wie Amerika darstellt. Wir hören nicht unbedingt, wie schlimm die Dinge dort sind, aber in einem bestimmten Gefängnis in Damaskus wurden schätzungsweise 30.000 Menschen exekutiert, allein in diesem einen Gefängnis. Schaut man sich viele internationale Rankings an, etwa zur Korruption, zur Medienfreiheit und so weiter, so rangiert Syrien in den meisten dieser Kategorien, zumindest in diesem Jahr, sogar noch hinter Nordkorea. Wir können also darüber reden, dass Assad vielleicht kein Dschihadist ist, vielleicht kein Gemäßigter. Aber das bedeutet nicht, dass er ein guter Mann ist. An seinen Händen klebt eine Menge Blut von vielen Menschen.
Ja. Ich meine, das ist die wirklich böse Welt, in der wir leben. Ein Bösewicht ist nicht mehr im Amt. Aber das bedeutet auch nicht, dass jetzt alles wunderbar wird und die Vereinigten Staaten und vor allem Israel treffen Vorsichtsmaßnahmen, um damit umzugehen. Und wir haben in unseren Mittwochssendungen in den letzten Wochen darüber gesprochen, wohin das führt. Ich denke, wir haben gerade in den letzten Tagen gesehen, dass sich Deutschland stärker einmischt. Der deutsche Verteidigungsminister hat die deutschen Truppen in der Region in Jordanien besucht, ein sehr interessantes Timing. Die deutsche Außenministerin hat ihre Pläne und Ideen für Syrien dargelegt. Es gibt erste Gespräche über die Freigabe von europäischen Geldern. Wir haben in der Sendung am Mittwoch darüber gesprochen, wohin das führt. Und dass wir darauf achten müssen, dass Deutschland sich einbringt und Syrien in das europäische Lager eintritt. Das ist der wichtigste Punkt, auf den wir uns jetzt konzentrieren müssen. Was nun die Nachrichten aus dem Nahen Osten betrifft, so haben wir uns in den letzten Wochen zu Recht sehr auf Syrien konzentriert. Es gab aber auch andere wichtige Nachrichten, die wir aufarbeiten müssen.
Am Freitag sickerte die Nachricht gerade durch, als wir die Sendung von letzter Woche aufzeichneten. Es handelt sich um eine schockierende Nachricht der Internationalen Atomenergiebehörde, die eine Bewertung der nuklearen Fähigkeiten des Irans an ihre Mitgliedstaaten geschickt hat. Die wichtigste Erkenntnis aus diesem Bericht ist, dass der Iran nach Einschätzung der IAEA seine Bestände an 60%ig angereichertem Uran vervierfacht hat. Es handelt sich also um angereichertes Uran, das durch Kernspaltung auf ein Isotopenniveau gebracht wurde, für das es keine zivile Verwendung gibt und das die größte oder schwierigste Hürde bei der Anreicherung darstellt. Die nächste Stufe ist die 90%ige Anreicherung, was kein großer Sprung ist. Und ab diesem Punkt ist es waffenfähig. Es ist kein Zufall, dass dies alles passiert ist, während alles, worüber wir mit Syrien und dem Libanon gesprochen haben, schon vorher passiert ist. Der Iran hat viel in Syrien, den Libanon und den Gazastreifen investiert, um sie quasi als Abschreckung zu nutzen. Für den Fall, dass der Westen beschließt, zu hart zuzuschlagen, könnten sie immer sagen, wir haben diese Gefolgsleute und all diese Nachbarländer, die wir auslösen und in der ganzen Welt Chaos verursachen können, wenn ihr zu hart gegen uns vorgeht, also spielt lieber nett. Diese Versicherungspolice ist weg. Der Iran streitet es ab, wie man es von ihm erwarten würde, aber es gibt keinen Grund, warum er so etwas auch nur annähernd tun sollte, es sei denn, er plant, eine Bombe zu bekommen. Und bei diesem Tempo gibt es zwar noch viel zu tun, zum Beispiel bei der Entwicklung des Nutzlastsystems und so weiter, aber wenn sie die Uranmengen anreichern, die sie jetzt haben, hätten sie genug für 4 Atomwaffen.
Und sie haben an ihrem Weltraumprogramm gearbeitet. Sogar in letzter Zeit gab es einige weitere Raketenstarts. Und ich meine, Im Grunde genommen sind eine Weltraumrakete und eine ballistische Interkontinentalrakete gar nicht so verschieden. In gewisser Weise arbeiten sie also an dem Nutzlastsystem oder zumindest an diesem Teil davon.
Ja, das stimmt. Aber manchmal hört man, dass der Iran das gesamte Material an einem Tag in waffenfähiges Material umwandeln könnte. Es braucht offensichtlich viel mehr, um eine Atomwaffe herzustellen. Ja, ja, genau. Aber trotz alledem ist ein Tag immer noch ein Tag.
Um sie zu miniaturisieren?
Ja, ja, genau. Aber trotz alledem ist ein Tag immer noch ein Tag.
Richtig. Dies ist also eine wichtige Erinnerung daran, dass der Iran zwar im Libanon und in Syrien besiegt wurde, aber noch nicht am Ende ist. Und sie haben andere Möglichkeiten, den Westen zu beeinflussen.
Der Grund, warum wir dies verfolgen, ist, dass wir natürlich die biblische Prophezeiung nutzen, um zu analysieren, was vor sich geht. Immer wenn ich über den Iran spreche, greifen wir auf die Prophezeiung in Daniel 11 und Vers 40 zurück, in der vom König des Südens die Rede ist, den unser Chefredakteur mit dem Iran identifiziert hat. Aber es ist natürlich wichtig, nicht nur auf diesen einen kleinen Vers oder die wenigen kleinen Verse zu schauen, sondern die Prophezeiung weiterzulesen. In Daniel 12 geht es weiter und in Vers 1 wird über alles gesprochen, was dazu führt, den Iran, seinen Vorstoß, seinen Krieg mit Europa, der zu einer Zeit der Not führt, wie es sie noch nie gegeben hat, seit es eine Nation gibt. Und man könnte sie mit verwandten Prophezeiungen wie Matthäus 24, Verse 21 und 22 verbinden, die von einer ähnlichen Zeit sprechen, die beispiellos sein würde. Nur, dass sie ein Detail hinzufügen, dass, wenn Gott das nicht abschneiden würde, kein einziger Mensch mehr auf der Erde leben würde. Hier ist die Rede von Massenvernichtungswaffen. Hier geht es um Atomwaffen. Und wir erwarten nicht unbedingt, dass der Iran derjenige sein wird, der die Erde in die Nähe eines Kosmozids bringt, aber sicherlich ein instabiles dschihadistisches Regime, wie dieses das Atomwaffen baut und die Absicht gezeigt hat, sie einzusetzen. Das ist sicherlich ein Trend, den wir im weiteren Verlauf der Prophezeiung beobachten sollten. Wir haben einen Artikel auf unserer Website mit dem Titel »Warum die Posaune Irans Streben nach Atomwaffen beobachtet«. Darin gehe ich ein wenig mehr ins Detail.
Wir gehen also nicht davon aus, dass der Iran jetzt am Ende ist. Wir erwarten einen Zusammenstoß zwischen Europa und dem radikalen Islam. Als Teil dieses Zusammenstoßes erwarten wir, dass Europa viel mehr zu einer katholischen Macht wird, viel mehr zu einer christlichen Macht, die sich in diese neue Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches verwandelt. Und das ist etwas, worüber wir in unserem Buch »Das Heilige Römische Reich in der Prophezeiung« sprechen. Dabei beobachten wir auch, dass diese katholische europäische Macht mit einigen Ländern im Nahen Osten wie Syrien, dem Libanon, der Türkei, Jordanien und Saudi-Arabien gemeinsame Sache macht, um sich mit ihnen zu verbünden und zu versuchen, die aufstrebende iranische Macht einzudämmen. Und wir haben an diesem Wochenende auch einige ziemlich bedeutsame Äußerungen, ich würde sagen Symbolik, von Papst Franziskus gesehen, die auf dieses Bündnis hinweisen.
Sehr viel. Und noch mehr, wie wir gleich sehen werden. Am Samstag weihte der Papst offiziell eine Weihnachtskrippe außerhalb der Vatikanstadt ein. Der Vatikan stellt jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit Statuen oder vielmehr Götzenbilder von Jesus, Maria und Josef auf, die angeblich die Geburt Christi darstellen. Und in diesem Jahr ist das Jesuskind auf einer Krippe zu sehen, die auf einer Kefiyeh sitzt, der traditionellen palästinensischen Kopfbedeckung, für die Yasir Arafat berühmt ist.
Jesus ist also kein jüdisches Baby. Jesus ist ein palästinensisches Baby.
Nicht nur ein palästinensisches Baby, sondern ein terroristisches Baby. Ja, genau. Und Franziskus hat für sich selbst, die palästinensische Behörde, diese Statue gestiftet. Und Franziskus wusste das natürlich. Er war bei der Enthüllung der Statue anwesend, zusammen mit Mitgliedern der palästinensischen Autonomiebehörde, darunter Ramzi Houri, der den Staatsfonds der palästinensischen Autonomiebehörde leitet, und sah zu. Der Papst seinerseits sagte, dass der Schauplatz des heutigen Geschehens Bethlehem ein Ort sei, an dem die Tragödie des Krieges in vollem Umfang zu spüren sei. Wir müssen die Gewalt stoppen, den Krieg beenden. Bethlehem ist im Moment nicht Teil des Krieges. Die palästinensische Autonomiebehörde hat diese Statue gespendet. Und Franziskus wusste das natürlich. Und er war bei der Enthüllung mit Mitgliedern der palästinensischen Autonomiebehörde anwesend, einschließlich Ramzi Houri, der im Grunde den Staatsfonds der palästinensischen Autonomiebehörde leitet, und sah zu. Der Papst seinerseits sagte, dass der Ort des Geschehens, Bethlehem, ein Ort ist, an dem sich die Tragödie des Krieges gerade abspielt. Wir müssen die Gewalt stoppen, den Krieg beenden. Bethlehem ist im Moment nicht Teil des Krieges. Es sei denn, wie Franziskus schon oft deutlich gemacht hat, sie betrachten jegliche Präsenz Israels in diesem Gebiet, eine wie auch immer geartete legitime Sicherheitspräsenz, als Teil des Krieges. Sie können das mit dem verbinden, worüber wir gesprochen haben, als es passierte, mit den Kommentaren, die er in seinem Buch über Völkermord gemacht hat, und das damit verbinden. Der Papst ist in der Symbolik, die er an den Tag legt, wirklich viel unverhohlener anti-israelisch geworden, wie Sie in seinen öffentlichen Äußerungen erwähnt haben, in der Reaktion und der Reaktion der katholischen Kirche unter ihm auf diese öffentlichen Äußerungen, indem er sogar Vatervertreter einlud, die, wie wir bereits besprochen haben, an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren, zumindest die Party in der Vatikanstadt. Und das sogar an dem Tag, an dem er das tat, als die Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris bevorstand, etwa 5 Jahre lang. Sie ist eines der bekanntesten Symbole des Katholizismus. Viele Staatsoberhäupter aus aller Welt waren dort. Donald Trump war da, Prinz William war da, Papst Franziskus, das eigentliche Oberhaupt der katholischen Kirche, schwänzte die Veranstaltung, um diese Ausstellung in der Vatikanstadt aufzustellen.
Und was mich wirklich aufregt, ist, dass er sagt, nun ja, die Gewalt muss aufhören. Die Gewalt muss aufhören. Und direkt neben ihm sitzt, wie Sie sagten, der Leiter des palästinensischen Nationalfonds, der den Terrorismus bezahlt und finanziert. Er ist in Israel verboten, weil er den Terrorismus finanziert. Und wenn jemand, Sie wissen schon, der PNF ist da, um zu sagen, wenn Sie einen Verwandten haben, der einen Terroranschlag verübt, werden wir Sie für den Rest Ihres Lebens bezahlen. Wir werden die Familie des Terroristen bezahlen. Wir werden Ihnen Geld zahlen. Wenn er in Israel verhaftet und ins Gefängnis geworfen wird, weil er versucht hat, einen Terroranschlag zu verüben. Wir werden uns um die Familie kümmern. Wir werden Sie bezahlen. Wissen Sie, wenn Sie einen Verwandten haben, der einen Mord an Juden begeht oder versucht, ihn zu begehen, dann haben Sie den Jackpot geknackt und wir werden Sie bezahlen. Und der Papst spricht über Waffenhändler und Leute, die von Krieg und Gewalt profitieren. Und einer der Hauptverantwortlichen steht direkt neben ihm, aber er ist so geblendet davon, weil er nur mit dem Finger auf die Juden zeigen will. Und es ist wirklich entsetzlich. Ich meine, Sie haben es erwähnt. Ich wollte es eigentlich in den Europateil aufnehmen, aber ich werde mich einfach an Ihre Bemerkung über die Kathedrale von Notre-Dame anschließen. Ich denke, das war ein wirklich interessantes Ereignis, vielleicht ein Meilenstein in der Geschichte des Katholizismus in Europa, dass Donald Trump, Emmanuel Macron, all diese Staatsoberhäupter in einer neu gestalteten Kathedrale sitzen, in die sie viel Geld investiert haben, viel Musik und Kunst. Ich habe nicht viel Videomaterial davon gesehen, aber ich glaube, sie haben hart daran gearbeitet, sie schön aussehen zu lassen und die Tradition wiederherzustellen. Ich meine, das europäische Erbe, das christliche Erbe Europas, das katholische Erbe Europas wurde auf die große Leinwand gebracht und in der ganzen Welt ausgestrahlt, was viel Aufmerksamkeit erregte und viele Menschen dazu brachte, auf einzigartige Weise darüber zu sprechen, insbesondere im laizistischen Frankreich. Ich denke also, dass dies ein wichtiger Meilenstein dafür ist, dass der Katholizismus eine wichtigere, öffentlichere Rolle einnimmt, während sich Europa in Richtung des Heiligen Römischen Reiches bewegt. Aber zurück zu Papst Franziskus. Der Chefredakteur der Posaune hat seine Rolle oder die Rolle des Papstes, die Rolle der katholischen Kirche in diesem Konflikt in seinem jüngsten Artikel »Der Fall und Aufstieg des Libanon« beschrieben, in dem es um die Vorgänge im Nahen Osten geht. Und er hat einen ganzen Abschnitt über den Standpunkt des Vatikans, der die sehr israelfeindliche Haltung beschreibt, die er seit dem 7. Oktober eingenommen hat. Und Sie können dies auch im Zusammenhang mit dem betrachten, worüber wir in Syrien sprechen. Israel will keinen Feind in Syrien haben. Sie wollen keine neue Kraft, die sich aufbauen und setzen kann, so wie sie nicht wollen, dass Syrien ein neuer Libanon wird und dass die Ressourcen der syrischen Armee gegen Israel eingesetzt werden. Sie wollen sicherstellen, dass sie dort eine gewisse Stabilität haben. Dafür sorgen sie, zum Teil auch selbst. Man könnte sich aber auch vorstellen, dass sie es begrüßen, wenn europäisches Militär, europäische Beobachter oder ähnliches nach Syrien einmarschieren und dafür sorgen, dass Syrien nicht zu einem israelfeindlichen Terroristen-Hotspot wird. Aber wenn man sich anschaut, was Papst Franziskus sagt, und er spricht für viele Europäer und er spricht für viele Katholiken, dann sollte das Israel zu denken geben, dass sie ihre Sicherheit nicht Europa anvertrauen können. Und das ist ein Hauptpunkt des Artikels von Herrn Flury, warum Israel seine Sicherheit nicht Europa anvertrauen kann. Ich danke Ihnen dafür, Mihailo. Als wir uns auf diese Sendung vorbereiteten, haben Andrew und ich unabhängig voneinander verschiedene Geschichten über den Handel mit Lateinamerika als unsere wichtigsten Themen der Woche genannt. Ich glaube nicht, dass es jemals zuvor vorgekommen ist, dass dies die dominierende Geschichte war. Deshalb dachte ich, wir könnten beide Themen zusammen behandeln. Meine Geschichte handelt von der Schaffung der größten Freihandelszone der Welt. Nach 25 Jahren, einem Vierteljahrhundert der Gespräche, hat sich die EU endlich auf ein Handelsabkommen mit dem lateinamerikanischen Handelsblock Mercosur geeinigt. Was mein Interesse an dieser Geschichte geweckt hat, sind einige Kommentare des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flury, aus dem Jahr 2009. Damals sagte er, dass dies ihr Leben dramatisch beeinflussen wird, dass dies ein Abkommen ist, das wir wirklich beobachten müssen. Ich meine, es gibt so viele Geschichten, bei denen sich die Staats- und Regierungschefs der EU zusammensetzen und sich auf etwas einigen, aber diese ist es wert, beachtet zu werden. Der Mercosur ist also ein lateinamerikanischer Handelsblock. Ihm gehören Argentinien, Bolivien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und ich glaube auch Venezuela an. Sie wurden rausgeschmissen oder suspendiert. Es gibt auch eine Reihe von assoziierten Staaten, die dabei sind. Aber es wird eine Freihandelszone mit über 700 Millionen Menschen geschaffen. Das ist eine große Sache, besonders für Deutschland, denn Deutschland ist ein Moloch in der Produktion. Und bei diesem Moloch geht es vor allem darum, billige Rohstoffe zu bekommen und sie in qualitativ hochwertige Produkte zu verwandeln. In den letzten Jahren hatte Deutschland echte Probleme, weil es viele dieser billigen Rohstoffe aus Russland bezog. Und der Ukraine-Krieg hat diese Möglichkeit stark eingeschränkt. Das hilft ihnen also, Zugang zu vielen Rohstoffen aus Lateinamerika zu bekommen. Eine Sache, über die sich viele Menschen in ganz Europa besonders freuen, ist der Zugang zu Lithium. In Lateinamerika gibt es eine Vielzahl von Chemikalien, die in Batterien und ähnlichen Produkten verwendet werden. Wenn man also in der Lage ist, billiger an dieses Material heranzukommen, hat man auf der anderen Seite das Potenzial, mehr zu verkaufen. Mercosur, und ich glaube, es ist Brasilien, aber auch andere Länder, haben einen 35-prozentigen Einfuhrzoll auf Autos. Wenn ein Auto aufgrund dieses Einfuhrzolls 50.000 Euro kostet, wenn es in Lateinamerika verkauft wird, kostet es jetzt 67.500.000 Euro, wenn es dort ankommt. Das macht es sehr schwer, konkurrenzfähig zu sein. Aber das wird sich allmählich ausgleichen. Es wird einige Jahre dauern, bis das erreicht ist, aber dann gibt es das Potenzial für Deutschland und insbesondere für Europa, viel mehr in Lateinamerika zu verkaufen. Das ist also die Vereinbarung, die getroffen wurde. Ich denke, es gibt noch mehr zu besprechen, aber bevor ich darauf näher eingehe, möchte ich noch etwas sagen. Warum gehe ich nicht zu Andrew Myler über, der sich auf die Vereinigten Staaten konzentriert? Und ich denke, Sie haben den lateinamerikanischen Handel diese Woche aus einer etwas anderen Richtung betrachtet.
Ja, ich möchte eigentlich ziemlich viel über das EU-Mercosur-Handelsabkommen sprechen, aber ich habe einen anderen Blickwinkel genannt, der eigentlich nicht so sehr mit der EU zu tun hat, zumindest noch nicht, sondern mit dem BRICS-Bündnis, das aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika besteht. Und in den letzten 18 Monaten sind noch ein paar weitere kleinere Länder hinzugekommen. Brasilien ist also eine große südamerikanische Volkswirtschaft, die sich in diesem informellen Bündnis mit den asiatischen Königen des Ostens, Russland, China und Indien befindet. Letztes Jahr sprachen sie auf ihrer Konferenz über die Schaffung einer neuen alternativen Reservewährung, die von den BRICS-Staaten und ihren Verbündeten verwendet werden sollte. Donald Trump hat sich diese Woche, oder ich glaube Ende letzter Woche, mit einer Ankündigung zu Wort gemeldet, in der er sagte, dass jede Nation, die bei dem Versuch erwischt wird, eine neue Reservewährung zu entwickeln, mit 100%igen Zöllen belegt wird. Er sagte, wir werden im Grunde versuchen, euch aus dem US-Wirtschaftssystem auszuschließen, was eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Aber man kann sehen, und ich denke, in diesem Fall könnte es der richtige Schritt für Trump sein, zu handeln. Aber es wirft definitiv ein Schlaglicht auf Amerikas größte wirtschaftliche Schwachstelle. In einem altmodischen Handelskrieg erwirtschaftet die US-Wirtschaft 29 Billionen Dollar pro Jahr. Sie ist wesentlich größer als China. Sie ist wesentlich größer als die gesamte Europäische Union zusammen. Die USA befinden sich also in einer guten Position, um normalerweise einen altmodischen Handelskrieg mit einem Land zu gewinnen. Aber in diesem Fall ist die größte Verwundbarkeit, die größte wirtschaftliche Schwäche Amerikas, die 36 Billionen Dollar Staatsverschuldung. Wir geben jedes Jahr 1 Billion Dollar allein für die Zinsen auf die Schulden aus. Das ist mehr, als wir für unser Militär ausgeben. Irgendwo zwischen 20% und 25% aller Steuereinnahmen fließen in die Zinsen für die Staatsverschuldung. Elon Musk und andere haben darauf hingewiesen, dass sich Amerika in einer Lage befindet, in der es, wenn es so weitermacht wie bisher, innerhalb einer Generation an einen Punkt gelangen wird, an dem alle Steuereinnahmen nur noch für die Bedienung der Staatsschulden verwendet werden und das Land bankrott geht. Um diesen Punkt so lange wie möglich hinauszuzögern, muss Amerika die Zinsen auf seine Staatsschulden so niedrig wie möglich halten. Der Zinssatz für 10-jährige Staatsanleihen liegt derzeit bei etwa 4% und ist damit doppelt so hoch wie noch vor einigen Jahren. Das ist einer der Gründe, warum wir jetzt 1 Billion Dollar für unsere Staatsschulden ausgeben. Und wenn sie noch weiter ansteigen, könnte Amerika sehr schnell bankrott gehen. Der Weg, das zu verhindern, ist, den Dollar als Reservewährung beizubehalten. Hätten wir keine Staatsschulden, wäre der Dollar als Reservewährung nicht so wichtig. Aber weil wir diese enorme Verschuldung von 36 Billionen Dollar haben, muss der Dollar die Reservewährung bleiben, wenn wir unsere Zinssätze niedrig genug halten wollen, um sie uns leisten zu können. Daher ist jedes Gerede Russlands, Chinas, Indiens, Brasiliens, dieser Nationen über eine neue Leitwährung eine existenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten, zumindest so lange, bis wir die Schulden abbezahlt haben. Wenn wir die Schulden tatsächlich abbauen könnten, wäre das weniger bedrohlich. Im Moment hat Trump also der Welt zu verstehen gegeben, wenn ihr dabei erwischt werdet, werden wir einen großen Handelskrieg mit euch führen. Und das wird eurem Land sehr schaden, denn ihr kauft wahrscheinlich eine Menge US-Produkte. Und das scheint kurzfristig zu funktionieren. Sowohl Indien als auch Südafrika, die zu den BRICS-Staaten gehören, haben seit Trumps Äußerungen klargestellt. Oh, wir haben erst letztes Jahr darüber gesprochen. Wir werden das nicht wirklich tun. Bitte erheben Sie keine Zölle gegen uns. Aber das tut es, und deshalb habe ich es als die größte Geschichte gebracht, weil es ein Schlaglicht darauf wirft, dass Trump diese Drohung ausgesprochen hat, keine Reservewährung zu schaffen, oder wir werden hinter euch her sein, weil wir die Zinssätze niedrig brauchen. Aber es wirft ein Schlaglicht auf die Tatsache, dass die BRICS-Staaten einen Nerv getroffen haben, weil sie wissen, dass sie einen altmodischen Handelskrieg gewinnen könnten, wenn die amerikanische Wirtschaft, die 29 Billionen Dollar schwer ist, schwach ist. Aber wenn es gelingt, diesen Handelskrieg in einen Währungskrieg umzuwandeln und einen Block zu schaffen, der nicht in Dollar, sondern in anderen Währungen gehandelt wird und den Dollar als Weltreservewährung ablösen kann, dann werden sie keine 4% Rendite auf Staatsanleihen erzielen. Sie wird viel höher sein als das. Historisch gesehen, ich glaube, in den 70er Jahren waren es über 12%, und wenn das heute der Fall wäre, wäre Amerika bankrott, weil unsere 1 Billion Dollar an Zinsen auf die Staatsschulden zu 3 oder 4 Billionen Dollar an Zinsen auf die Staatsschulden werden würden und alle Steuereinnahmen in nichts anderes fließen würden.
Das ist eine interessante Geschichte. Sie zeigt, dass es ein bisschen hinter dem Berg gehalten wird, wenn man eine Reservewährung einführt, bevor man den Welthandel dominiert. Es entwickelt sich organisch mit demjenigen, der den Welthandel dominiert. Und im Moment sind viele Nationen von Amerika abhängig. Deshalb kann Amerika diese Art von Drohungen und Versprechungen machen. Aber wenn viele Menschen von jemand anderem abhängig werden, wie Europa oder China, dann ist die Situation eine ganz andere. Und ich denke, das ist das große Risiko einer Trump-Präsidentschaft. Davor warnt die biblische Prophezeiung, auch wenn wir nicht genau wissen, wann diese Warnung in Erfüllung gehen wird. Wenn sich Europa und China zu einem alternativen Handelssystem zusammenschließen, dann entsteht etwas, das groß genug ist, dass ihre Drohungen gegen die Vereinigten Staaten mächtiger sein könnten als die Drohungen der Vereinigten Staaten gegen sie. Und ich denke, dass Lateinamerika in den nächsten Jahren zu einem wichtigen wirtschaftlichen Schlachtfeld werden könnte. Denn mit dem Mercosur-Abkommen würde Europa nach Lateinamerika vordringen und den größten Handelsblock der Welt schaffen. Dies würde zu einem viel stärkeren Handel zwischen Europa und Lateinamerika führen. Und das könnte bedeuten, dass Europa und Lateinamerika bereits jetzt mehr ausländische Direktinvestitionen aus Europa erhalten als aus den Vereinigten Staaten. In Brasilien wird Portugiesisch gesprochen, in Portugal auch. Und in all diesen spanischsprachigen Ländern, also auch in Spanien, gibt es bereits eine Menge Geschäftsbeziehungen. Und die Flugzeit von Buenos Aires nach Spanien oder Portugal ist ungefähr so lang wie die Flugzeit nach New York oder Washington. Amerika hat hier keinen besonderen geografischen Vorteil. Schon jetzt sind viele dieser Länder eher nach Europa orientiert. Das würde sich dann mit diesem Handelsabkommen noch einmal deutlich verstärken. Aber es ist auch kein abgeschlossenes Geschäft. Und das ist der Punkt, an dem man in den nächsten Jahren möglicherweise eine Menge aneinandergeratender Köpfe sehen könnte. Denn Frankreich hasst dieses Abkommen, Deutschland liebt es. Frankreich hasst es, weil es die französischen Landwirte bedroht, weil es eine Menge billiger Landwirtschaft nach Europa bringen würde. Und ich denke, man kann verstehen, dass ein Landwirt in Argentinien viel billiger arbeiten kann als in der Europäischen Union. Die Arbeitskosten sind viel niedriger, es gibt viel weniger Vorschriften. Die Landwirte sind also verärgert und werden dagegen protestieren. Berühmt ist der Versuch der EU, ein Handelsabkommen mit Kanada auszuhandeln, nur damit Wallonien, das Regionalparlament von Wallonien, das nicht einmal ein Land, sondern eine Region Belgiens ist, die ganze Sache stoppt, weil ein Land ein Veto einlegen könnte. Und ein Teil Belgiens könnte sein Veto einlegen, wenn Belgien dieses Handelsabkommen unterzeichnet. Daraufhin hat Europa die Art und Weise, wie es Handelsabkommen abschließt, geändert. Sie sind davon abgekommen, dass ein Land ein Veto einlegen kann, aber es ist immer noch eine Minderheit von Ländern. Es gibt immer noch eine Sperrminorität von Ländern, die das verhindern können. Und Polen ist strikt dagegen. Sie müssen nur noch jemanden wie Italien mit ins Boot holen. Und schon ist die Sache gestorben. Es könnte also zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, wenn Donald Trump versucht, Lateinamerika davon abzuhalten, sich auf die Seite Europas zu schlagen. Und das hat Euro Intelligence diese Woche geschrieben. Und ich denke, das ist ein wirklich guter Punkt, der mit der biblischen Prophezeiung zusammenhängt, die besagt, dass eine Unbekannte ist, ob Trump sich wegen des Mercosur an sie anlehnt. Er und sein Team könnten die Handelspolitik von Drittländern wohlwollend vernachlässigen, aber sie betreffen indirekt die Interessen der USA. Eines der Mercosur-Länder ist ein führendes Mitglied der BRICS-Plus-Gruppe. China könnte eine EU-Mercosur-Freihandelszone als strategische Partnerschaft betrachten und seine Investitionen und seinen Handel in diesem Gebiet verstärken. Es wäre für die USA nicht einfach, dem Rest der Welt Zölle aufzuerlegen, wenn sich der Rest der Welt nicht gleichzeitig in einer globalisierungsfreundlichen Freihandelszone zusammenschließt. Sie sehen also das Risiko, dass dieser Handelskonflikt dazu führen könnte, dass China sich mit der EU und dem Mercosur zusammentut und ein Handelsblock Rest der Welt minus USA entsteht.
Richtig. Ich habe bereits erwähnt, dass die Vereinigten Staaten eine Wirtschaft von 29 Billionen Dollar haben. Sie sind sehr gut aufgestellt, um Handelskriege zu gewinnen. Sie sind nicht allzu besorgt über den aktuellen Streit mit Kanada, denn Kanada macht 8% der US-Wirtschaft aus. Sie haben dort Gewicht, das sie in die Waagschale werfen können. Aber die Europäische Union hat eine Wirtschaft von 19 Billionen Dollar und China hat eine Wirtschaft von 18 Billionen Dollar. Wenn sich also China und die EU zusammentun, ist das im Grunde die einzige Kombination, bei der 19 und 18 auf 36, 37 Billionen Dollar anwachsen. Sie haben die Vereinigten Staaten tatsächlich überflügelt und können mehr Gewicht in die Waagschale werfen. Interessant ist auch, was Sie über das Pferd von hinten aufzäumen sagten.
Im Moment war es wahrscheinlich ein Fehler von Seiten der BRICS, über eine Reservewährung zu sprechen, wenn Donald Trump mit Zöllen gegen sie vorgehen und dies verhindern könnte. Sie werden zuerst die Freihandelszone brauchen, was interessant ist. Ich habe hier einen älteren Artikel aus dem Jahr 2013 von Karl Theodor zu Guttenberg, dem deutschen Politiker, und es ging nicht um das Mercosur-Abkommen, sondern um die Transatlantic Trade and Investment Partnership. Dabei handelte es sich um ein geplantes Freihandels- und Investitionsabkommen zwischen Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa, das nie zustande kam. Aber er machte am Ende eine interessante Bemerkung, in der er sagte, dass es angesichts der Komplexität des Abkommens vielleicht am besten wäre, ein, wie Kommissar de Gucht es nannte, lebendes Abkommen anzustreben. Eines, das weiterentwickelt werden kann, wenn die Politik es zulässt. Wir würden vorschlagen, dass es auch aus geografischer Sicht lebendig ist. Der bahnbrechende Vertrag von Rom aus dem Jahr 1957, in dem das Konzept einer immer engeren Union in Europa verankert wurde, sollte als Vorlage dienen. Das zeigt, dass der Handel in der Regel ein Tor ist, das zur politischen Union führt. Großbritannien hat das auf die harte Tour erfahren, als es der Europäischen Union beigetreten ist. Sie sind im gemeinsamen Markt. Sie sagten, oh ja, wir wollen freien Handel, wir lieben diesen gemeinsamen Markt. Und dann haben sie herausgefunden, dass er sich eigentlich nur zu einer politischen Union entwickelt. Und wenn Gutenberg darüber schreibt, und ich denke, er spricht für viele Menschen in Europa, dass dieses Freihandelsabkommen in Lateinamerika nicht nur eine zollfreie Zone bleiben wird. Wenn man anfängt, seine Volkswirtschaften zu integrieren, ob man das will oder nicht, und ich glaube, dass Sie das wollen, wird man in der Lage sein, mehr politische Kontrolle über Lateinamerika auszuüben. Ich glaube, Sisson, die Broschüre Jesajas Endzeitvision, Kapitel 7, in der Hever Gerald Flurry über eine prophezeite Union zwischen der Europäischen Union und Lateinamerika spricht, aber sagt, dass es sich nicht um eine Union von Gleichen handeln wird. Die lateinamerikanischen Nationen werden als Kolonien Europas enden. Und eine Freihandelszone kann einen sehr weit bringen, wie am Anfang tut sie es nicht. Ich meine, deshalb waren die Gründerväter Amerikas auch so sehr für Zölle. Und der Grund war nicht, dass dies das Beste war, um den Lebensstandard in Amerika zu erhöhen. Wahrscheinlich hat es ihm sogar ein wenig geschadet. Aber sie wussten, dass sie ihre Wirtschaft von Großbritannien abkoppeln mussten, wenn sie auf lange Sicht politisch unabhängig von Großbritannien bleiben wollten. Und diese EU-Lateinamerika-Sache ist sozusagen das Gegenteil davon. Man fängt mit dem Freihandel an und hilft der Wirtschaft des anderen, vielleicht nicht im Fall des Landwirts, aber wenn die Volkswirtschaften Lateinamerikas und Europas miteinander verflochten sind, kann man, wie Gutenberg sagte, die römischen Verträge als Vorlage benutzen, um mit Lateinamerika das zu tun, was man mit der Europäischen Union bereits getan hat. Eine quasi politische Union, in der man politische Forderungen stellen kann, weil die Volkswirtschaften bereits so stark miteinander verflochten sind.
Ja, ich bin froh, dass Sie diesen Punkt angesprochen haben. Ich meine, selbst der Punkt mit den Kolonien, ich habe in der Presse gelesen, dass dieses Mercosur-Abkommen Lateinamerika fast in einen kolonialen Status zurückversetzt. Denn das ist der Grund, warum Europa das Abkommen will, weil es ihm den Zugang zu Rohstoffen ermöglicht, die es dann von Lateinamerika in ähnlicher Weise wie von Kolonien beziehen kann. Und auch Ihr Hinweis auf den politischen Einfluss ist meiner Meinung nach sehr gut. Das ist in allen Abkommen der Europäischen Union verankert, ja sogar schon Teil des Mercosur-Handelsabkommens, dass sie eine Reihe von europäischen Klimapolitiken unterzeichnen müssen. Die französischen Landwirte sind besorgt, wenn wir uns all diesen Klimavorschriften unterwerfen müssen, ihre Landwirte aber nicht. Das ist unlauterer Wettbewerb, weil wir all diese zusätzlichen Kosten haben, die sie nicht haben, so dass sie in der Lage sein werden, Lebensmittel viel billiger zu produzieren. Die Antwort Europas lautet also: Nun, wenn wir ein Handelsabkommen aushandeln, wollen wir auch alle anderen dazu bringen, sich all diesen anderen Vorschriften anzuschließen. Aber ich glaube, es geht noch weiter. Es gibt Regeln für die Abholzung von Wäldern. Ich meine, niemand will wirklich, dass der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird. Ich glaube aber, dass jeder darauf Wert legt. Sie wissen ja, wie Europa ist. Sie sind sehr gut darin, Dinge, die jeder will, wie saubere Luft und so weiter, als Vorwand für eine lächerlich lange Liste von Vorschriften zu benutzen. Aber so etwas passiert doch schon, oder?
Ja, es ist irgendwie ironisch, dass Sie es als Freihandelsabkommen bezeichnen, was sich, wenn man es nur hört, anhört wie, oh ja, ich kann mit jedem Handel treiben, den ich will. Und dann heißt es, ach ja, und hier sind die 2000 Seiten an Bedingungen, die man erfüllen muss. Aber ja, es ist auch interessant, dass Deutschland sich dafür einsetzt, sogar gegen den Widerstand Frankreichs. Denn Deutschland hat eine Menge Erfahrung mit dieser Art von Dingen. Als ich von diesem Mercosur-Abkommen hörte, habe ich vor Jahren ein Zitat gelesen, das mir immer im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe es aus einem Buch von William Manchester mit dem Titel The Arms of Krupp mitgebracht. Ich habe es hier bei mir und es geht um die Geschichte der Krupp-Familien, wie die Unterstützung des Heiligen Römischen Reiches. Aber in einem neueren historischen Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem Hitler gefallen war und so weiter. Als Krupp seine Märkte nach Osteuropa ausdehnte, fassten sie es zusammen. Manchester fasst es auf der letzten Seite des Kapitels The Flag Follows Trade so zusammen. Er sagt, dass unter dem wilhelminischen Imperialismus der Handel der Flagge gefolgt sei, erinnert er. Nun würde der Konzern dies umkehren und die neuen Reichsschuljungen würden lernen, dass die Flagge dem Handel folgt. Jahrhunderts, als man in ein Land einmarschierte und dann, es militärisch erobert hatte, mit dem Handel begann und seine Wirtschaft integrierte. Die Deutschen unter den Krupps haben sich gesagt, wenn wir so viele Waren in Osteuropa verkaufen können, dass die Osteuropäer von Deutschland abhängig werden, können wir später die deutsche Flagge hissen. Den Fuß in der Tür haben wir ja schon. Es war interessant, dass die Krupps schon in den 50er und 60er Jahren so dachten, denn diese osteuropäischen Länder traten der Europäischen Union nicht vor 2004 bei. Es gab also ein paar Jahrzehnte des Freihandels, bevor sie sagten, okay, jetzt seid ihr eigentlich nur noch Teil dieses neuen, von Deutschland geführten EU-Imperiums. Und so kommt Lateinamerika jetzt an den Punkt, an dem Rumänien und Polen vor ein paar Jahrzehnten waren. Der Handel ist eingezogen und die Flagge wird schließlich folgen. Und dann, wenn es soweit ist, ich glaube, zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur leben etwa 700 Millionen Menschen in diesem Handelsblock. Wenn man diese 700 Millionen Menschen in einen politischen Block im Stil der EU bekommt, dann kann man anfangen, über eine neue Reservewährung zu reden, die den Dollar ersetzt. Und Trump kann nicht einfach Stück für Stück Zölle erheben. Man kann nicht einfach sagen, nun, ich werde Brasilien mit Zöllen belegen, wenn es eine Reservewährung einführt. Man muss den gesamten 700 Millionen Handelsblock mit Zöllen belegen. Und in diesem Fall, wie ich schon sagte, ist ihre Bevölkerung zweimal so groß wie die Amerikas. Die gemeinsame Wirtschaft Europas und Südamerikas ist auf der Basis des BIP immer noch kleiner als die der Vereinigten Staaten, aber das wird vielleicht nicht so bleiben, wenn das Freihandelsabkommen die Produktion in diesen Ländern in irgendeiner Weise ankurbelt. Sie haben es also mit einer echten Bedrohung zu tun.
Ja, um noch einmal auf Ihr Argument mit Osteuropa zurückzukommen, ich meine, genau das ist passiert. Schauen Sie sich eine Liste an, die zwar schon ein paar Jahre alt ist, aber die Liste der größten Unternehmen in Osteuropa ist vom Januar 2022. Das zweitgrößte Unternehmen mit dem zweitgrößten Umsatz in Osteuropa war Skoda, das jetzt natürlich eine Tochtergesellschaft von Volkswagen ist. Das sechstgrößte Unternehmen ist Volkswagen Slowakia. Nur ist es als eigenständiges Unternehmen registriert. Und man kann die Liste immer weiter nach unten fortsetzen. Audi Ungarn ist das achtgrößte Land in Osteuropa. Das kleine Polen war das zehnte. Die ungarische Niederlassung von MVM, einem deutschen Energieunternehmen, war die 13., Bosch die 17. Schaut man sich einen der größten Hersteller in all diesen Ländern an, so sind es in vielen von ihnen Menschen, die Teile für deutsche Autos herstellen. Es ist so, als ob die gesamte Donau nur Autoteile für die deutsche Autoindustrie herstellt. Und das bedeutet, dass es für diese einzelnen Länder sehr schwer ist, sich von Deutschland abzugrenzen, wenn es hart auf hart kommt. Und ich denke, deshalb ist es so interessant, dass dieses Mercosur-Abkommen jetzt ansteht und wir jetzt diesen deutsch-französischen Machtkampf haben werden. Und ich denke, es ist durchaus möglich, dass wir noch länger auf dieses Abkommen warten müssen. Okay, es ist unterschrieben, aber bevor die EU es ratifiziert. Und ich werde einfach vorlesen, was Herr Flurry darüber geschrieben hat, weil ich denke, dass es wichtig ist, das zur Kenntnis zu nehmen. Und es steht in direktem Zusammenhang damit. Er sagte, bevor Europa eng mit Lateinamerika verbunden werden kann, muss sich etwas ändern. Das war im Jahr 2019. Die derzeit politisch und religiös uneinige EU muss politisch, militärisch und religiös geeint werden. Lateinamerika ist in seiner Religion bereits ziemlich geeint. Das Heilige Römische Reich wird auch in seiner Religion geeint werden müssen. Und die einzige Möglichkeit, die Spaltung zu beseitigen, ist die Reduzierung dieser Union auf 10 Nationen. Es könnte also sein, dass die EU in ihrer jetzigen Form nicht in der Lage sein wird, dies zu erreichen. Aber wir sprechen darüber zur gleichen Zeit, in der wir die politische Krise haben und Europa ohne eine Führungspersönlichkeit ist. Das war später in meinen Notizen. Ich werde jetzt darüber sprechen. Aber diese Woche hat die spanische Regierung ihre Mehrheit im Parlament verloren. Ja, das stimmt. Pedro Sánchez, die katalanische Separatistenpartei, hat sich von ihm getrennt und gesagt, dass wir ihn nicht mehr unterstützen werden. Sie forderten eine Vertrauensabstimmung gegen ihn. Das Problem ist, dass das Parlament in Spanien keinen Premierminister absetzen kann. Die Tatsache, dass er seine Mehrheit verloren hat, bedeutet also nicht, dass er morgen zurücktreten muss, so wie es in Frankreich oder Deutschland der Fall wäre. Aber es bedeutet, dass man in Spanien einen Premierminister hat, der nur noch eine lahme Ente ist. Und dann gibt es noch Frankreich, das sich in völligem Aufruhr befindet und dessen Regierung vor ein oder zwei Wochen gestürzt ist und das jetzt gerade versucht, Unterstützung für einen neuen Premierminister zu bekommen. Und Deutschland steuert auf Wahlen zu, wie fast jedes große Land in Europa. Ich glaube, Polen und Italien sind die einzigen Ausnahmen. Sie haben so gut wie keine Führung. Und dann kommt noch der Mercosur ins Spiel. Vielleicht braucht es den Aufstieg eines starken Führers, um das durchzusetzen. Vielleicht wird es sogar eine Rolle spielen, dass diese starke Führungspersönlichkeit kommt und dass dies ein weiterer Grund für Europa ist, sich hinter jemandem zu vereinen, der etwas bewirken kann. Und ich denke, dass wir diese starke Führungspersönlichkeit sehr bald sehen könnten. Während Europa versucht, sich in einer gefährlichen Welt ohne Führung zurechtzufinden, wird ihnen klar, dass wir einen Weg finden werden, eine starke Führungspersönlichkeit zu finden, selbst wenn wir sie nicht auf demokratischem Wege durchsetzen können. Ich glaube aber auch, dass Europa religiöser wird, worüber ich vorhin mit Mihailo gesprochen habe, als wir uns über einige Äußerungen des Papstes unterhielten, dass nämlich der Katholizismus in Europa eine große Rolle spielen wird, was wiederum eine wichtige Rolle bei der Verbindung mit Lateinamerika spielen wird. Ich denke, wenn man sich die derzeitige Situation anschaut, hat auch China großen Einfluss in Lateinamerika. Und China hat, entweder wir haben in dieser Sendung darüber gesprochen, neue Häfen in Peru gebaut und Jeremia hat das vor ein paar Wochen angesprochen. Warum sollten wir darüber reden, dass Lateinamerika Europa besonders nahe steht, wenn man doch sagen könnte, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen und China wirklich wachsen? Nun, es gibt auch diese zusätzliche kulturelle Dimension. Ja, es gibt die gemeinsamen Sprachen, die gemeinsame Geschichte mit Europa, aber die gemeinsame Religion wird sehr stark werden und wir werden sehen, dass sich Europa mehr und mehr in dieses Heilige Römische Reich verwandelt, das noch mehr von der katholischen Kirche dominiert wird. Und dann erwähnte Herr Flury, dass Europa auf 10 Nationen schrumpfen wird. Wir prognostizieren den Aufstieg dieses Heiligen Römischen Reiches, das von der katholischen Kirche beherrscht und von einem starken Mann angeführt wird. Denn das ist es, was Offenbarung 17 in biblischer Sprache beschreibt. Eine tierische Macht mit 10 Königen, die von einer Frau angeführt wird. In der biblischen Symbolik ist das eine Kirche. Und es heißt, dass es sich um 10 Könige handelt, nicht um 27 Könige, wie wir sie jetzt in Europa haben. Und so würden wir sagen, nun, Europa wird schrumpfen. Und Sie können sehen, wie. Ja, mit 27 Nationen wird es wirklich schwierig. Und Sie können kein Abkommen mit Kanada unterzeichnen. Und Sie haben schließlich das Abkommen mit Kanada durchgesetzt. Sie haben die Wallonen besänftigt, aber das macht es so schwerfällig. Und so werden sie auf 10 schrumpfen, vielleicht müssen sie auf 10 schrumpfen, bevor sie dieses Abkommen bekommen. Ich denke also, dass Donald Trump vielleicht sogar ein wenig einsteigen und versuchen wird, die europäischen Mächte gegeneinander auszuspielen und einen Weg zu finden, die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens zu verlangsamen. Aber wenn sich dieser Wandel in Europa erst einmal vollzogen hat, wird es zu einer engen Partnerschaft zwischen Europa und Lateinamerika kommen. Und dann gibt es Währungskriege und Handelskriege. Ich glaube, man könnte fast schon von Ressourcenkriegen sprechen, wie wir es letzte Woche in der Sendung getan haben, als China kam und sagte, dass wir keine seltenen Erden an die Vereinigten Staaten verkaufen werden. Und das ist, ich meine, das ist wegen der dummen Entscheidungen der Vereinigten Staaten und auch Großbritanniens, wo man seltene Erden in kleinen Mengen für so ziemlich alle Technologien braucht. Wenn man Computerchips herstellen will, braucht man dafür Seltenerdmetalle. Und sie heißen Seltenerdmetalle. Sie sind nicht besonders selten. Amerika hat sie, aber es ist sehr umweltschädlich, sie aus dem Boden zu holen und zu raffinieren. Und Amerika macht den Unternehmen, die das tun, alle möglichen Vorschriften, was ja auch vernünftig ist, denn niemand will, dass seine Landschaft schrecklich aussieht. Aber das Ergebnis ist, dass es China egal ist. Also stellt China all diese seltenen Erdmetalle her und baut sie auf die umweltschädlichste Art und Weise ab. Die amerikanischen Hersteller können da nicht mithalten. Also machen sie dicht. Und nun hat China den Markt für seltene Erden einfach in die Ecke gestellt. Ich glaube, es sind 95%, 96% waren es vor ein paar Jahren. Endlich ist auch der Rest der Welt aufgewacht und das hat sich geändert. Aber jetzt hat sich China umgedreht und zu den Vereinigten Staaten gesagt, okay, ihr droht uns mit Zöllen. Wir werden euch keine Mineralien aus seltenen Erden verkaufen. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Wenn Donald Trump gewillt ist, viele Trump-Karten auszuspielen, könnte das ziemlich aggressiv gegenüber China sein, sodass er sie vielleicht dazu bringt, einen Rückzieher zu machen. Aber China hat das vor 12, 13 Jahren gegen Japan gemacht. Und sie haben gewonnen? Und Japan hat nachgegeben? Weil sie Zugang zu dieser relativ kleinen Menge an Ressourcen brauchten, aber sie konnten einfach nicht ohne sie auskommen.
Ja, ich glaube, wir haben letzte Woche auch erwähnt, dass China eine Menge Geld in einen Tiefseehafen in Peru investiert hat, was von großer Bedeutung ist. Das wusste ich gar nicht. Ich war schockiert, als ich mir die Karte ansah, aber ich habe mir eine Karte der Tiefwasserhäfen in Nordamerika auf dem amerikanischen Kontinent und an der Pazifikküste angesehen. Südlich von Kalifornien gibt es derzeit keinen Tiefseehafen. Ich glaube, es gibt ein paar in Kanada, aber die meisten liegen in den Vereinigten Staaten. Wenn man also etwas wie Lithium sucht, muss man es tatsächlich verschiffen. Selbst wenn das Lithium von Peru nach China geht, muss man es in einem Flachwasserhafen auf ein kleines Boot laden, das es nach Kalifornien transportiert, und dann können die Kalifornier es nach China verschiffen. Sie müssen das Ding also ausbaggern, weil es an der Pazifikküste Südamerikas keine natürlichen Tiefwasserhäfen gibt, um diesen Tiefwasserhafen zu bauen. Aber das ist eine spezielle Konstruktion. Das wird Ihnen einige Zeit ersparen. Ich glaube, einige Lateinamerikaner haben gesagt, dass wir zwar Lithium nach China verkaufen können, aber keine Blaubeeren, weil sie schlecht werden, wenn sie dort ankommen. Das ist zu lang. Für einen peruanischen Blaubeerbauern ist dieser Tiefseehafen also großartig, weil er nun mehr Märkte hat, in die er liefern kann. Aber es schneidet Amerika aus dem System heraus, was uns beim Blaubeerhandel nicht so wichtig ist. Aber Lithium ist etwas, weil Amerika bei einigen Dingen, wie zum Beispiel Industriegütern, zu sehr von China abhängig ist. Es wäre großartig, wenn wir unsere Wirtschaft ein wenig von der chinesischen abkoppeln könnten und einige der Dinge, die wir brauchen, in der Nähe unseres Landes herstellen könnten. Aber wenn es um natürliche Ressourcen wie Lithium geht, kann man das nicht einfach tun. Es ist nicht so, als würde man eine LKW-Fabrik in Texas oder eine Kleiderfabrik in Alabama eröffnen. Man muss dorthin gehen, wo das Lithium ist. Und so ist man. Das macht Chile, das Land Chile, aus strategischer Sicht sehr wichtig. Wenn man also diese Zölle erhebt und Handelskriege führt, will man nicht, dass China in den Ländern, die über die benötigten natürlichen Ressourcen verfügen, die Konkurrenz überholt.
Und ich denke, das bringt uns gut zu dem Artikel, aus dem ich die ganze Zeit zitiert habe. Amerika wird wirtschaftlich belagert, den Herr Flurry 2019 geschrieben hat, und in dem es genau darum geht, dass diese verschiedenen Mächte Amerika von Rohstoffen abschneiden und all diese anderen Elemente eines Handelskriegs und ähnliche Dinge. Aber es gibt eine Besonderheit, er konzentriert sich viel davon auf eine spezifische Warnung in 5. Mose 28 und Vers 52. Verheißung von Segnungen für die Vereinigten Staaten und Großbritannien ist, dies ist eine Botschaft an Israel. Und wie Herr Armstrong, Herbert Armstrong, in seinem Buch Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung gezeigt hat, ist das moderne Israel die Juden im Nahen Osten. Ja, sie sind Nachkommen Israels, aber sie stammen nur von einem Stamm ab, dem Stamm Juda. Großbritannien und Amerika sind ebenfalls Nachkommen Israels. Und das können sie anhand ihrer Bibel beweisen. Sie können in diesen Schriften nachlesen, wo Großbritannien und Amerika oder Abrahams Nachkommen riesige Mengen an Reichtum, riesige Mengen an Macht versprochen wurden, Versprechen, die im alten Israel bei den Juden nie erfüllt worden sind. Und eines dieser Versprechen ist, dass sie die Tore ihrer Feinde einnehmen würden. Und okay, wenn man von Toren im nationalen Maßstab spricht, was bedeutet das? Was ist ein Tor, das sich für eine ganze Nation öffnen und schließen kann? Nun, eine Erfüllung davon sind Seetore. Wenn man die Straße von Gibraltar besitzt, ist das ein Tor des Feindes. So wie man das Mittelmeer oder den Panamakanal schließen oder öffnen kann, ist das ein Tor im nationalen Maßstab. Und man kann erkennen, wer die Nachkommen Israels sind. Man kann es nur daran erkennen, wem diese Seetore gehören. Aber Herr Armstrong hat noch eine ganze Reihe weiterer Beweise. Es gibt eine ganze Reihe von Beweisen, die er in diesem Buch hat. Gott hat also versprochen, dass Großbritannien und Amerika diese Tore haben werden, aber dann hat er auch gesagt, dass sie weggenommen werden, wenn sie nicht gehorchen, 5. Mose 28. In 5. Mose 28 und Vers 52 heißt es, es wird dich belagern in allen deinen Städten, bis es niedergeworfen hat deine hohen und festen Mauern, auf die du dich verlässt, in deinem ganzen Lande. Und du wirst belagert werden in allen deinen Städten, in deinem ganzen Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Und wenn man dies im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten betrachtet, nun, wenn die Vereinigten Staaten belagert und vom Welthandel abgeschnitten werden, dann ist ein Teil davon, dass der ganze Rest der Welt zusammenkommt, um Amerika vom Handel abzuschneiden. Und wenn man das tun will, braucht man auch Lateinamerika. Denn dort befinden sich die entscheidenden Seetore für die Vereinigten Staaten. Der größte Teil des amerikanischen Handels läuft über den Golf von Mexiko, sogar 45% des amerikanischen Binnenhandels. Ich schätze also, dass der Handel von einer Stadt in eine andere Stadt in den Vereinigten Staaten über den Golf von Mexiko läuft. Vielleicht ist das der Handel, der über den Ozean abgewickelt wird. Aber das ist eine wirklich hohe Zahl. Dieses Gebiet ist also entscheidend, wenn man vom Welthandel abgeschnitten werden will. Und dann gibt es noch andere Prophezeiungen, wie die in Jesaja 23, die beschreiben, dass Großbritannien und China in einem zeitlich begrenzten Handelsbündnis zusammenkommen und miteinander Handel treiben. Das ist also das Bild, das sich ihnen bietet. Es entsteht ein neuer Handelsblock, genau wie wir vorhin gelesen haben, mit der EU, China und Lateinamerika, die alle zusammen Handel treiben und Amerika vom Welthandel ausschließen und ihre Verbindungen zu Lateinamerika nutzen, um einen Wirtschaftskrieg in den Vereinigten Staaten zu führen, bis Amerika so geschwächt ist, dass es sogar militärisch übernommen werden kann. Und genau davor warnt die Bibel hier. Dahin führt dieses Mercosur-Handelsabkommen. Wir haben aber auch gesagt, dass es unter Präsident Donald Trump einen Aufschub für einige dieser Maßnahmen geben wird. Vielleicht wird es ein Jahr dauern, vielleicht aber auch nur ein paar Wochen oder Monate, bis die EU das Mercosur-Abkommen ratifiziert. Und vielleicht wird Donald Trump einige sehr starke Handelsmaßnahmen ergreifen, die den Vereinigten Staaten Stabilität und Wohlstand bringen. Aber wenn Amerika nicht zu bereuen beginnt, wird es die Flüche aus 5. Mose, Kapitel 28, zu spüren bekommen? Und dorthin führt diese Geschichte. Und dieser Artikel, Amerika wird wirtschaftlich belagert, wird sie durch all diese verschiedenen Prophezeiungen führen.
Ja, das sind definitiv einige ernüchternde Prophezeiungen, über die man nachdenken sollte. Und wie ich bereits angedeutet habe, wenn der Mercosur-Handelsblock bereits eine politische Wirtschaftsunion wäre und eine neue Reservewährung einführen würde und die Zinsen für US-Staatsanleihen auf 8 oder 9% ansteigen würden, wäre Amerika bereits bankrott. Das zeigt also, wie plötzlich so etwas passieren kann. Das ist so etwas wie eine Meisterleistung. Aber zuerst müssen Sie den Handelsblock auf die Beine stellen. Wenn Sie jetzt anfangen, über eine Reservewährung zu reden, kann Trump einfach einzelne Länder mit Zöllen belegen. Das kann er. Er kann sie in Schach halten. Aber sobald der Handelsblock steht, ist er eine ernsthafte Bedrohung. Und das ist etwas, worüber Amerika sehr besorgt sein muss. Die Tatsache, dass die Staatsverschuldung auf 36 Billionen angewachsen ist, ist definitiv eine Sünde, die das Land bereuen muss. Aber es gibt diese Woche auch noch andere wichtige Nachrichten. Eine davon betrifft ein angelsächsisches Land, das nicht Amerika ist, nämlich Australien, das langsam aufwacht angesichts der Bedrohung, der wirtschaftlichen Bedrohung durch China. Diese Woche wurde ein Sicherheitsabkommen mit Nauru unterzeichnet, einem kleinen Inselstaat im Pazifischen Ozean, mit dem man hofft, Chinas Hegemonie über den Pazifischen Ozean zumindest ein wenig zu bremsen. Einige andere Entwicklungen und der andauernde Krieg zwischen der Ukraine und Russland und Amerikas Verwicklung in diesen. Biden, dessen Familie seit vielen Jahren tief in die Korruption in der Ukraine verstrickt ist, hat soeben beschlossen, der Ukraine weitere Milliarden Dollar an Hilfe zukommen zu lassen, gerade als er zur Tür hinausgeht. Ich glaube, er ist besorgt, dass es unter einer Trump-Regierung ein wenig mehr Aufsicht darüber geben wird, wohin ein Teil der Hilfe fließt, und will deshalb so viel wie möglich loswerden. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob Biden es so gemeint hat, könnte diese Entscheidung tatsächlich dazu beitragen, den Krieg zu beenden und ein stärkeres amerikanisches Engagement zu zeigen. Denn jetzt, da Syrien zusammengebrochen ist oder das Assad-Regime in Syrien zusammengebrochen ist, bringt das Russland definitiv in eine viel schwächere Position. Und so fordert jetzt sogar Donald Trump einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine. Die Tatsache, dass Biden all dieses Geld für den Kauf ukrainischer Waffen zur Verfügung stellt, während Russland mit einigen seiner Verbündeten in Syrien und anderen Ländern auf Kriegsfuß steht, bringt Amerika in eine starke Verhandlungsposition, um diesen Krieg zu beenden. Und hoffentlich bekommen sie ein gutes Angebot. Die andere Sache, die mit den Geschichten zusammenhängt, über die wir bereits gesprochen haben, ist, dass ich mir sicher bin, dass jedes Abkommen, das zustande kommt, auch Europa Gefallen tun wird, indem es Europa hilft, seine Kontrolle über Osteuropa zu stärken, was sich in der Zukunft für Amerika als nachteilig erweisen könnte, wenn sie diese riesigen transkontinentalen Handelsblöcke entwickeln. Kurzfristig hoffen viele Menschen, dass Trumps Waffenstillstand in der Ukraine eher früher als später eintritt.
Vielen Dank dafür, Andrew. Ich glaube, ich habe es geschafft, alle meine anderen Themen, die ich in der Sendung ansprechen wollte, unterzubringen. Ich glaube, das Einzige, was ich noch erwähnen wollte, waren die dramatischen Nachrichten aus Rumänien. In dieser Woche, wo Jeremiah und ich letzte Woche über die russische Einmischung in Rumänien gesprochen haben. Und dann, kurz nachdem wir die Sendung fertiggestellt und bearbeitet hatten, und ich glaube, wir waren gerade dabei, sie hochzuladen, sagte Rumänien die gesamten Wahlen ab und sagte, wir würden sie wiederholen. Ich denke, dass die Regierung auftaucht und sagt, ihr habt die Antwort falsch verstanden, versucht es noch einmal, was dem Ganzen, über das wir letzte Woche gesprochen haben, eine ganz andere Farbe verleiht. Das haben wir vor dieser Ankündigung getan. Wir sind also am Mittwoch zurückgekommen und haben im Lichte dieser neuen Änderung darüber gesprochen. Und ich denke, es ist eine wirklich interessante Geschichte, weil ich denke, dass die Beweise für eine Einmischung Russlands in diese Wahl sehr überzeugend sind. Aber dann eine ganze Wahl zu wiederholen, weil einem das Ergebnis nicht gefällt, ist auch nicht besonders demokratisch. Und das ist so sehr EU. Es fühlt sich an, als wären wir wieder beim Nice-Vertrag und dem Lissabon-Vertrag und der EU, die sagt, falsche Antwort, versuche es noch einmal. Ich meine, kann die Demokratie wirklich überleben, wenn sie sowohl vom europäischen Konsens als auch von Russland mit Füßen getreten wird? Das ist es, was wir in der Mittwochsendung besprochen haben, sowie ein Update von ganz oben und von ganz unten, wie es mit Syrien weitergeht. Wohin wird das führen? Ich glaube, wir haben den Beitrag in zwei Teilen auf YouTube hochgeladen. Sie können sich das also ansehen, wenn Sie sich für einen der beiden Teile interessieren. Regelmäßige Zuschauer haben vielleicht bemerkt, dass wir einen Mann vermissen, Jeremiah Jacques, unseren Asien-Korrespondenten, der heute leider krank ist. Deshalb wollte ich für ihn über einige Nachrichten aus Asien berichten. Und ich mache das ganz furchtbar, denn wir haben nur noch ein paar Minuten. Und ja, hier ist eine Geschichte aus Asien, um dem Ganzen noch ein Segment zu geben. China hat seine größte Marineflotte seit fast 30 Jahren in der Nähe von Taiwan stationiert. Das teilte Taiwans Verteidigungsministerium am 10. Dezember mit. China hat also fast 90 Schiffe der Marine und der Küstenwache in diesem Gebiet. Das ist diese Art der Eskalation, das ist Säbelrasseln. Ich glaube. Es ist auch, es verbreitet Angst, aber es ist auch, wie Russland das macht, bevor sie irgendwo einmarschieren. Sie stoßen ständig in den Luftraum ein. Sie machen immer wieder Übungen direkt nebenan, sodass es so aussieht, als würde China wieder seine Schiffe in der Straße von Taiwan versammeln. Nun, das haben sie schon einmal getan. Es ist keine große Sache. Sie werden also einige dieser Dinge weiterhin tun. Aber achten Sie auf jeden Fall auf den Druck, der auf Taiwan ausgeübt wird, wenn China als Macht aufsteigt. Sie werden diesen potenziellen oder tatsächlichen Verbündeten der USA aus ihren Gewässern drängen wollen, damit sie ihre Marine ausbreiten können, um nicht selbst belagert zu werden und damit sie die Belagerung der Vereinigten Staaten selbst vorantreiben können. Nun, das ist so ziemlich alles, wofür wir Zeit haben. Es tut mir sehr leid, Jeremiah. Ich werde versuchen, Ihnen nächste Woche mehr Zeit zu geben. Wir werden Links zu allem, worüber wir gesprochen haben, in die Sendungsnotizen aufnehmen. Ich möchte nur noch einmal auf diesen Artikel hinweisen. Amerika wird wirtschaftlich bedrängt. Es ist ein großartiger Weg, um einige dieser Prophezeiungen im Detail zu beweisen, den Sie mit Ihrer Bibel durchgehen können, um zu verstehen, warum dieses Mercosur-Abkommen und warum diese Beziehungen zu den BRICS-Staaten und ähnliche Dinge so wichtig sind. Zu all diesen Themen werden wir Links in unsere Sendungsnotizen aufnehmen. Wenn Sie auf YouTube oder Rumble nach unten scrollen, finden Sie Links, die Sie aufrufen können, um diese Artikel zu lesen und sich eingehender mit Ihrer Bibel zu beschäftigen. Ich meine, hier geht es nur darum, Ihnen zu zeigen, dass Gott im Weltgeschehen regiert und die Bibel zum Leben erweckt. Aber dazu muss man ein bisschen mehr studieren, als wenn man nur da sitzt und sich eine Sendung anhört. Wir würden uns also freuen, wenn Sie sich damit beschäftigen, um zu beweisen, was wir sagen. Wenn Sie daran zweifeln, was wir sagen, wenn Sie sagen, nun, das steht nicht in der Bibel. Wo steht das denn in der Bibel? Schauen Sie sich den Artikel an. Da stehen die Links, da stehen die Bibelstellen. Wir haben ein oder zwei erwähnt, die Ihnen eine ganze Menge mehr bieten. Und dieses Buch, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung, ist eine ausgezeichnete Quelle, um selbst zu beweisen, was die Bibel über Endzeitereignisse sagt. Nun, vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben, Andrew. Danke an Mihailo, der sich mir vorhin angeschlossen hat. Vielen Dank an Isaac Lorenz und George Haddad für Technik und Produktion. Vielen Dank an Sie als Zuschauer. Sie können uns unter info@diposone.de erreichen oder uns einen Kommentar auf YouTube oder Rumble hinterlassen. Vergessen Sie nicht zu liken und zu abonnieren. Das hilft uns wirklich weiter. Es wäre toll, wenn wir unsere Abonnentenzahlen bis zum Ende des Wochenendes auf über 36.000 steigern könnten. Sie ist diese Woche ganz schön gewachsen. Wir werden am Mittwoch mit unserer regulären Sendung zurückkehren und bis dahin behaltet eure Welt im Auge.